Herzlich willkommen heute beim Business Talk am Kudamm. Unser Gast heute ist Rechtsanwalt Dr. Daniel Weigert. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht, Data Protection Risk Manager, Wirtschaftsmediator, Lehrbeauftragter und Fachautor. Mit ihm sprechen wir über Verhandlungstechnik und Verhandlungstaktik. Herr Weigert, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen heute beim Business Talk am Kudamm.
Danke, vielen Dank, hallo.
Wir haben heute ja ein ganz spannendes Thema vor uns, Verhandlungstechnik und alles, was da so mit reinspielt. Als Fachanwalt für Arbeitsrecht gehören natürlich Verhandlungen zu Ihrem täglichen Geschäft und mich würde da mal interessieren, wie wichtig ist denn hier eine gute Vorbereitung, dass man dann in der Verhandlungssituation auch wirklich erfolgreich ist?
Ja, sehr wichtig aus meiner Sicht. Also, weil da viele Fehler passieren und häufig zu unsorgfältig vorbereitet wird. Also die meisten gehen in eine Verhandlung einfach nur mit der Vorstellung, was will ich haben und was kann ich verlangen.
Also Idealvorstellung.
Genau. Ja, was will ich haben, was kann ich verlangen und vergessen den Rest. Der Rest ist so das Interessensystem um das Thema herum. Wen habe ich auf der anderen Seite? Was sind überhaupt meine eigenen Interessen, wenn ich genau hingucke? Mhm. Ja, und viele, ja, eben die Vorbereitung auf alle Eventualitäten.
Und was würden Sie sagen, was sind so die häufigsten Fehler, woran dann Verhandlungen letztendlich auch scheitern können?
Also es gibt aus meiner Sicht viele Fehler, die regelmäßig passieren, manche davon sehr, sehr regelmäßig. Das ist zum einen die fehlende Objektivität. Das ist also ein absoluter Standardfehler aus meiner Sicht, dass man, wenn man in eine Verhandlung geht, die Verhandlung betrachtet aus seiner Sicht, sich selbst typischerweise im Recht empfindet. Also im Gerichtsverfahren zum Beispiel ist es so, dass man eigentlich immer davon ausgehen kann, beide Seiten gehen davon aus, zu 80% gewinnen sie, was nicht sein kann. So. Und das führt zu falschen Entscheidungen, weil wenn ich meine eigenen Chancen, meine eigenen Risiken falsch einschätze, treffe ich eben bei Kompromissvorschlägen die falschen Entscheidungen für mich selbst. Deswegen ist es wichtig und einer der wichtigsten Skills aus meiner Sicht so für Verhandler, die eigene Brille abzusetzen und die Thematik von oben, von außen, von oben zu betrachten, um sie eben neutral und objektiv bewerten zu können, einschätzen zu können. Ein weiterer Fehler, Standardfehler, ist das Vermengen zwischen Emotionalität und Rationalität, also zwischen emotionalen Bedürfnissen und dem, worum es in der Sache geht. Im Arbeitsrecht ist das ganz, ganz üblich, dass man sagt, also dass man auch gerade zum Beispiel als Arbeitnehmer das Gefühl hat, auch wenn ich mir selbst schade, will ich dem anderen, dem Bösen, dem, der mir Böses getan hat, noch mehr schaden und vergisst dann, weil man emotionale Bedürfnisse hat, Rache, Selbstwertthemen, was auch immer.
Dass man aus einer Verletzung auch eigentlich den Blick für die Lösung verliert und
genau.
Für eine bessere Lösung als die bisher ansteht.
Genau, genau. Also man muss sich halt entscheiden, welche Ziele man verfolgt, emotionale oder Sachthemen. Das ist auch so ein Standardthema. Und ein ganz wichtiger Fehler ist, dass man die Verhandlung nicht aus der Sicht des anderen sieht. Also in der Verhandlung ist es ja so, man braucht die Unterschrift oder man braucht das Ja des anderen. Deswegen ist es eine Verhandlung. Der andere unterschreibt nicht oder stimmt nicht zu, weil er versteht, dass ich das gerne hätte. Also ich muss ihm nicht erklären, warum ich das gerne hätte oder warum ich sein Ja brauche oder warum das Ergebnis gerecht ist, was ich als gerecht empfinde, sondern ich muss ihm erklären, warum er es will. Und das fällt schwer. Je emotionaler die Situation ist, desto schwerer fällt es. Aber ich muss in einer Verhandlung den anderen davon überzeugen, dass er das Ergebnis will, nicht dass ich es will. Das ist übrigens.
Und da reden Sie hauptsächlich über sich als Anwalt oder sagen Sie auch, Sie würden das auch den Arbeitnehmern, die jetzt zum Beispiel in dieser verletzten Position ist, immer anraten, eine gewisse Objektivität beizubehalten?
Ja.
Okay,
ja, immer.
Von beiden
also die,
Seiten.
Genau, also diese Verhandlungsprinzipien, Verhandlungstechniken, die man lernen kann, die funktionieren überall. Also in meinem Job, im Kleinen wie im Großen, die sind eigentlich universell. Also mit dem Blick, also nehmen wir einen Klassiker, eine Gehaltserhöhung. Also die meisten Arbeitnehmer machen den Fehler, dem Arbeitgeber zu erklären, warum sie mehr Geld wollen oder warum sie mehr Geld verdienen. Sie müssten erklären, warum er mehr zahlen will.
Okay, ein ganz anderer Ansatz,
ganz
der will gelernt
genau,
werden.
Ja.
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 Ja. Sagen Sie, im Arbeitsrecht geht es ja meistens um Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Welche, Sie haben gerade von Taktiken schon gesprochen, welche Taktik empfiehlt sich denn hier aus Arbeitgebersicht?
Aus Arbeitgeber, also die Grundentscheidung für Arbeitgeber ist immer, ob ich konsensual oder konfrontativ mich trennen möchte. Also wenn es eine Trennungssituation ist, kann die Situation so sein, dass man keine persönlichen Probleme hat, dass die Beziehungsebene funktioniert, dass die Kündigung vielleicht mit dem Arbeitnehmer nichts zu tun hat, dass der Arbeitnehmer ein vernünftiger Mensch ist, mit dem man reden kann. Dann macht es Sinn, möglicherweise auch ohne Anwälte, einen angemessenen Betrag zu zahlen. Dann ist das Problem für den Arbeitgeber schnell gelöst und für den Arbeitnehmer auch. Ohne dass irgendwelche emotionalen Themen, Barrieren zwischen die Parteien und damit auch zwischen die Parteien und die Lösung kommen. Wenn das nicht funktioniert, dann, also wenn man einen Arbeitnehmer hat, der vielleicht seine abfindungstechnisch etwas zu gierig ist oder seine Situation überschätzt oder mit dem die Beziehungsebene sowieso schon hochproblematisch ist, dann muss man eben einen konfrontativen Weg einschlagen. Der kann funktionieren, weil man den Druck erhöht, kann aber auch im Weg zu einer Lösung stehen, weil es dann auch ums Prinzip geht und um das Gewinnen an sich und so weiter und so fort. Insofern muss man sich, das ist so die Grundentscheidung. Ja, welchen Weg schlage ich ein?
Das Harvard-Konzept, also es gibt ja verschiedene Taktiken, Konzepten, und das Harvard-Konzept ist ja tatsächlich so der Klassiker der Verhandlungslehre, auf welche Sie sich auch berufen. Was genau beschreibt denn dieses Konzept?
Also das Harvard-Konzept ist entwickelt von zwei Dozenten in Harvard, Uri und Fischer heißen die beiden, und es beinhaltet 5 Verhandlungstechniken, Prinzipien. Also das jeder Verhandler kennt es oder sollte es kennen, weil das ist so die Bibel, die Verhandlungsbibel tatsächlich. Das kennt jeder, der das regelmäßig tut, also der regelmäßig verhandelt. Beinhaltet 5 Prinzipien, die im Wesentlichen darauf gerichtet sind, eine Verhandlung zu weniger konfrontativ und weniger emotional zu gestalten, sondern zur Sache hin zu orientieren und dementsprechend auch zur Lösung. So, das ist, und das sind eben 5 Prinzipien, die zusammengefasst als Harvard-Konzept.
Also eher eine deeskalierende Technik. Genau. So hört sich das jetzt für mich als Nicht-Verhandlungsexperte an. Was sind denn aus Ihrer Sicht im Alltag die wichtigsten Techniken?
Von diesen 5 Techniken, also aus meiner Sicht die praxisrelevantesten, an die ich zumindest in meinem beruflichen Umfeld am häufigsten denke, ist die Unterscheidung zwischen Position und Interesse und die sogenannte Meta-Verhandlung. Das sind 2 der 5 Prinzipien. Die Trennung zwischen Position und Interesse meint, dass ganz viele unerfahrene Verhandler, also üblich ist es, über Positionen zu verhandeln, auch auf verschiedensten Ebenen. Ich nehme gerne also Alltagsbeispiele, also das Ehepaar auf der Couch, das sich darüber unterhält, wohin es fahren will in den Sommerurlaub. Und der Ehemann will zum 10. Mal in Folge ins Allgäu. Und die Frau will mal was anderes und will irgendwie nach Thailand. So, das ist die Situation. Das sind die beiden Positionen. Typisch ist es dann so, hoffentlich nicht typisch, es kann so sein, dass man sich irgendwann nur noch anzickt und es gar nicht funktioniert. Es kann sein, dass man einen Kompromiss findet. Ein Kompromiss auf positionaler Ebene wäre, dass man sagt, dieses Jahr Thailand, nächstes Jahr Allgäu. Dann hat jeder die Hälfte dessen bekommen, was er wollte. Verhandeln über Interessen bedeutet, dass man die Positionen verlässt und sich fragt, okay, worum geht's? Was willst du? Es könnte dann zum Beispiel sein, dass der Mann sagt, ich will ins Allgäu, weil ich nicht so gut Englisch spreche und ich will irgendwo, wenn was passiert, will ich auf Deutsch kommunizieren können. Während die Frau mal was Exotisches, weiß ich nicht, die will der Nachbarin auch mal tolle Urlaubsfotos zeigen. Die Nachbarin gibt immer an mit ihren Thailand-Fotos und sie kommt wieder aus dem Allgäu. Und wenn man die Interessen geklärt hat, kann man sich fragen, gibt es einen Ort, der beides verwirklicht und beides bietet? Und das wäre, den gibt es. Also es gibt zum Beispiel Blumenau in Südbrasilien, einen Ort in Südbrasilien, irgendwo im wahrscheinlich Regenwald, das weiß ich jetzt nicht, wo sehr viele Deutsche sind, wo Deutsch gesprochen wird, was trotzdem exotisch ist. Und dann ist es mehr als ein Kompromiss, weil beide zu 100% bekommen haben, was sie wollen. Und Kompromiss wäre halt nur, wir teilen uns den Vorteil und den Nachteil. Ja. Das ist die Unterscheidung zwischen Position und Interesse.
Genau, hat wahrscheinlich auch sehr viel mit immer wieder Nachfragen zu tun. Ne? Um was geht es ganz genau? So, sonst würde man nur sagen, na, ich will in Süden, du willst hier im nationalen, also in Deutschland-Bereich bleiben. Und umso mehr man nachfragt und das Interesse nochmal erkundet.
Genau, und zwar nicht nur beim anderen, auch bei sich. Also häufig ist es so, erlebe ich auch bei Mandanten, dass zum Beispiel der Mann, der ins Allgäu will, der muss sich ja erstmal selbst darüber klar werden, warum er eigentlich ins Allgäu will. Weil es billiger ist, weil man da Deutsch spricht, weil er das Essen mag. Ja. Also das ist schon gar nicht so einfach, weil man eben seine Position hat. Ich will mehr Geld, ich will weniger Geld. Ja. Allgäu, Thailand. Und man muss sich selbst verstehen und den anderen.
Und jetzt haben Sie eben von 5 Techniken gesprochen. Jetzt würde ich natürlich gerne im Ansatz noch erfahren, was sind die 3, die nicht an erster Stelle für Sie stehen?
Die Metaverhandlung, genau, die hatte ich noch vergessen.
Ach so, genau.
Da ging's. Also damit ist gemeint, dass man über die Prinzipien der Verhandlung verhandelt. Klingt komplizierter, als es ist. Nehmen wir mal Gehalt. Beim Gehalt ist es in typischer Weise so, dass der Arbeitnehmer das Gefühl hat, er verdient zu wenig und der Arbeitgeber das Gefühl hat, er zahlt jedenfalls genug. Wenn man dann über Gehalt verhandelt, dann zieht man dann Positionen, das wird dann so ein Seilziehen. Ich will 200 Euro mehr, ich will die aber nicht zahlen, so. Verhandlung über die Verhandlung bedeutet, dass man sich zusammensetzt und sagt, okay, wir reden jetzt nicht über Zahlen und treffen uns in der Mitte bei 100 Euro, sondern über die Bewertungsmaßstäbe und fragen uns, warum. Wenn beispielsweise der Arbeitnehmer sagt, ich will leistungsabhängig vergütet werden, während der Arbeitgeber sagt, in der Abteilung sollen alle dasselbe kriegen, dann sind die Maßstäbe für das gerechte Gehalt andere. Dann kann auch eine Verhandlung scheitern, aber dann ist es nicht mehr persönlich, weil nicht mehr die Botschaft, du bist zu schlecht, hinter der Entscheidung des Arbeitgebers steht. Also wenn man, dann wird es zu einer gemeinsamen Suche nach Maßstäben, also beispielsweise ein faires Gehalt. Das will jeder zahlen und jeder bekommen. Niemand würde überhaupt nicht willen, unfair hohes, und kein Arbeitgeber würde sagen, ich will dich ausbeuten. So. Es geht dann also nur noch darum, dass man sucht nach gemeinsamen Maßstäben, was ist fair, die man im Idealfall findet. Das ist die Verhandlung über die Verhandlung. Dann ist es nicht mehr so ein Seilziehen um Zahlen, die irgendwie vom Himmel fallen und überhaupt keinen Sinn machen, sondern was sind die Maßstäbe? Üblichkeit ist zum Beispiel ein Maßstab, auf der häufig konsensfähig ist. Ja, also wenn beide sagen, ja, das Ergebnis ist üblich, Richter zum Beispiel bestätigen das dann häufig, ja, das ist für so einen Fall ein übliches Ergebnis, das ist dann was, mit dem sich beide zufrieden geben, ja, weil der Maßstab eben konsensfähig war.
Ja. Gut, habe ich auch verstanden. Jetzt die nächsten 3.
Ja, genau, die nächsten 3. Die 3, die noch verbleiben, sind die Trennung zwischen Person und Position. Es klingt sehr banal, aber es ist sehr schwer einzuüben, sagen wir es mal so, weil man es nicht gewohnt ist. Also ich mache mal ein Extrembeispiel, Kriege zwischen Staaten. Wenn zwei Parteien Krieg führen, zwei Staaten Krieg führen und einen Frieden verhandeln wollen, dann müssen sie die andere Seite verstehen und müssen sachlich bleiben, um eine Lösung zu finden. Und es bringt dann gar nichts, der anderen Seite zu erzählen, dass das, was sie tut, unmoralisch sei, dass es schlechte Menschen sind, und davon wird man die eh nicht überzeugen. Darum geht es nicht. Im Gegenteil, wenn man das tut, steht das einer Lösung im Wege, weil die andere Seite dann nicht nur ihre Handlungen, sondern auch sich als Person verteidigen muss. Und deswegen, wir haben ja gerade ein aktuelles Beispiel, bringt es am Verhandlungstisch nichts, sich Vorwürfe zu machen, auf persönlicher Ebene, sondern Lösungen der Sache zu suchen. Ja.
Also auch das immer wieder abkoppeln von den eigenen Emotionalitäten, sage ich mal an der Stelle.
Ne? Genau. Also im Arbeitsrecht ist es für mich regelmäßig relevant, egal auf welcher Seite. Also zum Beispiel, wenn ein Arbeitgeber einen Arbeitnehmer kündigt, der ganz schlimme Dinge getan hat, dann ist es nicht meine Aufgabe im Gericht, den anderen moralisch zu erziehen und ihm zu erklären, was er alles Böses getan hat, sondern nur zu erklären dem Gericht, dass die Voraussetzungen für die Wirksamkeit der Kündigung vorliegen. Die moralische Bewertung
außen vor.
Bleibt außen vor, genau. Das, auch wenn ein Mandant sich das wahrscheinlich manchmal wünschen würde, dass man den erzieht, den Bösen und so. Das ist halt nicht sinnvoll, verhandlungstaktisch, und deswegen sollte man es nicht tun. Ein Harvard-Prinzip ist noch das Prinzip, vergrößere den Kuchen. Vergrößere den Kuchen heißt, dass man nicht nur über die Themen verhandelt, die man ursprünglich im Blick hatte, sondern erstmal gemeinsam brainstormt, welche Themen können wir noch also auf den Tisch dazu packen, um mehr Verhandlungsmasse, Verhandlungsmaterial zu haben. Ein gut funktionierendes Beispiel ist dann meistens der Gebrauch, also für mich nachvollziehbares Beispiel, der Gebrauchwarenkauf. Wenn ich einen Gebrauchwaren kaufe, der eine will einen hohen Preis, der andere will einen niedrigen Preis, so, dann beginnt das Seilziehen. Wenn man da nicht weiterkommt, weil der Verkäufer sagt, unter den Preis kann ich nicht gehen, dann könnte man gucken, okay, was kann man noch, wir könnten kostenlose Reparaturen noch auf den Tisch legen, wir könnten irgendwelche Serviceleistungen, Garantieverlängerung, Wiederverkaufsrechte, worum auch immer es geht, noch auf den Tisch legen, um die Verhandlungsmasse zu erhöhen und dem Verkäufer die Möglichkeit zu geben, das Auto zu verkaufen ohne sein unteres Limit, das er intern ja wahrscheinlich wieder rechtfertigen muss, ohne das zu unterschreiten. Und das letzte, Butner und Wattner. Butner und Wattner steht für Best Alternative to Negotiated Agreement und Worst Alternative to Negotiated Agreement.
Klingt auf jeden Fall spannend.
Genau, ist es auch, aus meiner Sicht. Da geht es um das Bewusstmachen, was das Beste oder das Schlechteste ist, was passiert, wenn man sich nicht einigt. Klingt auch wieder banal, ist es auch, das ist das Tolle daran. Trotzdem wird es häufig übersehen. Wenn ich weiß, was das Schlechteste ist oder was das Beste ist, was mir passieren kann, wenn die Verhandlung scheitert, hilft mir das, rationale Entscheidungen zu treffen, auch wenn ich sie als ungerecht oder unfair empfinde. Ist auch wieder, wie kriege ich es hin, rational zu handeln und meine Emotionen irgendwie auszublenden. Beispiel, der Arbeitgeber bietet 1.000 Euro Abfindung an, ich halte das für einen riesigen Skandal, habe mindestens 10.000 verdient, finde ich als Arbeitnehmer, weil der ganz böse Dinge mit mir getan hat. So, wenn das Gericht sagt oder zu erkennen gibt, dass man verliert und ich mir bewusst darüber bin, dass 0 Euro die Alternative sind, höchstwahrscheinlich, so, dann nehme ich die 1.000 Euro, sollte ich sie nehmen, auch wenn ich es als super ungerecht empfinde. Das klingt banal, aber es geht häufig schief, dass man, nein, aus Prinzip, das mache ich nicht. Das fühlt sich ungerecht an, dann hat der gewonnen, das ist viel zu wenig. Und dann geht man mit 0 nach Hause, weil man zu einer ungerechten Lösung nicht Ja sagen wollte. Kann man machen, man muss sich aber bewusst machen, dass das dann eine rein emotionale Entscheidung ist. Sinnvoller ist es, sich zu überlegen, wenn ich das ablehne, was passiert.
Aber da sind Sie doch bestimmt im Vorfeld auch mit Ihrem Klienten im Gespräch, ja, und sagen, also ich würde sagen, mit 1.000, da liegen wir ein bisschen weit, ja, unten, aber sollten wir zum Summe X kommen, da sollten wir dann doch auch das dazu stimmen, damit wir nicht den Worst Case erfahren.
Ja, genau. Also das ist aus meiner Sicht auch eine der Hauptaufgaben des Anwalts, dass man nicht, das wäre aus meiner Sicht ein Fehler, so auf den emotionalen Zug aufspringt. Also wenn der Mandant kommt, also ich habe 20.000 Euro verdient, weil die anderen sind ganz böse und so weiter und so fort, dass man dann nicht sagt, ja, Skandal, sehe ich genauso, 30 solltest du kriegen, sondern genau das Gegenteil tut. Also ihm aufzeigt, den Blick von außen, ihm hilft, objektive, rationale Entscheidungen zu treffen und die Emotionalität rauszunehmen. Man kann es auch andersrum machen und instrumentalisieren. Also die Mandantenbindung ist ja leichter zu entwickeln, wenn man sagt, ja, kann ich verstehen, Riesenskandal und so. Darum geht es nicht, aus meiner Sicht. Ja, nach meiner, sagen wir mal, Jobdefinition. Ja. Sondern es geht darum, ihm zu helfen, Pros und Kontras objektiv zu bewerten.
Ja. Dass man sich Ihnen als Fachanwalt auf jeden Fall anvertraut und das Vertrauen auch fest in dem, was Sie gelernt haben. Und vor allen Dingen, was ich jetzt so daraus ziehe, ist Open Mind. Emotionalitäten zurücknehmen und beim Sachlichen zu bleiben, lösungsorientiert die ganze Sache anzugehen. Das habe ich richtig verstanden?
Richtig verstanden. Ja, sehr richtig.
Dann habe ich und unsere Zuschauer heute schon ganz, ganz viel gelernt. Schön, dass Sie da waren und ich freue mich auf das nächste Mal.
Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.